Ihr hört immer noch das lesewütige Kaffeekränzchen. Gerade haben Sigi, Rosemarie und Isa drei Romane zum Thema Soldaten und Soldatinnen in modernen Kriegen vorgestellt. Da war Die Sonne war der ganze Himmel von Kevin Powers zum Irakkrieg. Kriegsbraut von Dirk Kurbjuweit spielt in Afghanistan. Und der Roman der jungen Israelin Shani Boyanju, Das Volk der Ewigkeit kennt keine Angst, spielt an den israelischen Grenzen und im Libanonkrieg. Schon aus euren Buchvorstellungen wurde klar, der Soldatenalltag im modernen Kriegseinsatz ist nicht unbedingt so, wie man ihn sich landläufig vorstellt, vorausgesetzt, man stellt sich überhaupt was vor. Sigi, Kevin Powers war selbst im Irakkrieg, ist 2005 zurückgekehrt, da war er 24. Was erzählt er in seinem Roman über den Alltag dort als Soldat? Hat dich da irgendwas besonders überrascht oder beeindruckt?
Vielleicht zwei Sachen, die mich beeindruckt haben. Und zwar das eine, dass dieser Krieg, dass diese Gefahr ständig präsent ist. Also egal, was die Soldaten machen, ich meine, wenn sie im Gefecht sind, dann ist es natürlich automatisch sowieso präsent. Aber auch, wenn die beim Essen sind oder wenn sie miteinander quatschen, sogar wenn sie schlafen, der Krieg ist einfach immer präsent. Es gibt eine Szene, da fliegt der Bartel schon wieder nach Hause, hockt im Flieger, fällt in so ein kleines Nickerchen, wacht auf und der erste Griff, der geht direkt quasi an die Stelle, wo immer sein Gewehr war. Das ist eine ganz automatisierte Bewegung. Also kurzum, dieses immer gewappnet sein für die Gefahr, die quasi von einem Moment auf den anderen über einen hereinbrechen kann.
Also diese Langeweile, die so ein bisschen aus Kurbjuweits Roman und auch aus der Shani Boyanju Roman herauszuhören war, dass ganz viel Zeit auch besteht aus Warten irgendwie. Schildert er nicht so, Kevin Powers?
Nee, nicht so stark, wobei es sowas bestimmt immer wieder gibt, weil diese Kriege, die haben ja auch immer verschiedene Phasen, die ganz von unterschiedlichen Faktoren auch abhängen. Aber das dafür interessiert sich eher nicht so stark.
Ist denn irgendwas zu erfahren über Gespräche unter den Soldaten so vor Ort?
Ja, da fand ich eben auch eine Sache ganz interessant, und zwar, es geht ganz viel um das Geschehen dort und eben darum zu überleben. Und diese Soldaten, die entwickeln wie so eine Art magische Praktiken, so würde ich es jetzt mal beschreiben, also dass so Zahlenspiele zum Beispiel entworfen werden. Der Bartle und der Murphy im Roman von Kevin Powers, die haben sich zum Beispiel vorgenommen, dass sie, auch wenn sie fallen, auf keinen Fall der tausendste Soldat sein wollen. Und deshalb jeden Tag, manchmal mehrere Male am Tag, rufen sie sich das ab, so, und wie viel hat's heute erwischt, wo sind wir jetzt gerade in unserem Zahlenspiegel. Und das ist sowas wie, um diese brutale Situation vielleicht kontrollieren zu können, im Wissen darum, dass man natürlich keine Kontrolle hat.
Mhm. Rosemarie, Dirk Kurbjuweit hat ja eine deutsche Soldatin erfunden, die nach Afghanistan geht. Ihr Alltag als Soldatin dort, was ist dir da besonders aufgefallen?
Also zunächst mal befinden sich die Deutschen oder haben lange geglaubt, dass die Deutschen sich nicht im Krieg mit Afghanistan befunden haben. Und die Deutschen sind als sogenannte Schutztruppe da, die anders als jetzt zum Beispiel die Amerikaner, die auch ja kurz beleuchtet werden in dem Buch, die tatsächlich so eine Art Feindberührung hatten und auch ähnlich wie jetzt in deinem Buch, Sigi, auch die ganze Brutalität des Krieges erlebt haben. Warten die Deutschen hier fast. Und es ist so, im Grunde genommen, es ist dieses langweilige, öde Lagerleben und eintönig, putzt zum, weiß nicht wievielten Mal seine Waffen, man hält Ausschau, man repariert seine Fahrzeuge. Die Hauptfigur ist Satcom-Spezialistin, also kommuniziert mit dem Satelliten. Aber es ist, also alles umgeben von einer Wüstenlandschaft, und man weiß um eine latente Bedrohung. Es wird dann immer wieder Gerüchte gestreut, dass irgendwie ein hoher Taliban sich in der Nähe versteckt oder so. Aber die Bedrohung ist nicht, also wie jetzt hier, es gibt keine Front, es gibt keine realen Gegner, Kriegsgegner. Und also an einer Stelle gibt es dann nach dem nächtlichen Angriff, also eine Bombe fällt ins Lager, klein, aber am nächsten Tag sind alle wie befreit, dass endlich was geschehen ist, also dass endlich so eine Maschinerie in Gang kommen kann. Also es ist schon so, dass sie diese Nutzlosigkeit ihres Daseins schon begreifen und dass so ein Angriff eher was Befreiendes, was Erleichterndes ist.
Mhm. Also haben die Kontakt zur Zivilbevölkerung in ihrer Warterei?
Überhaupt gar nicht. Also sie fährt ja dann in diese Schule, die viele Stunden entfernt sind von dem Lager, von dem Soldatenlager, und kommt dann auch durch Städte, aber es ist, werden nur angestarrt, werden nicht, also man spricht nicht mit ihnen. Sie haben immer irgendwelche Bleistifte dabei, um die an die Kinder zu verteilen, die dann aber mit ungerührter Miene und also ohne zu lachen, zu reden oder sowas darauf reagieren. Also es ist, kann man sich jetzt nicht so vorstellen, wie wenn man als Tourist in irgendein fremdes Land kommt oder sowas, sondern es ist eher eine sehr feindselige und nicht einschätzbare Stimmung. Was auch nochmal verdeutlicht wird, die, das ist ja diese asymmetrische Kriegsführung, was ja mehr so, also die Afghanen, die wehren sich mehr in, mit Guerilla-Methoden. Kochtöpfe sind eine massive Bedrohung. Also wenn ein Schnellkochtopf irgendwo in der Nähe von der Brücke gesehen wird, dann muss man die Kampfmittelbeseitigung holen, weil der ist dann gefüllt mit irgendwelchen Düngemittel oder Nägeln und dergleichen mehr und macht die übelsten Verletzungen.
Isa, in Israel, das hast du ja geschildert vorher in deiner Besprechung, da gibt es die allgemeine Wehrpflicht für alle Mädchen und Jungen. Und Shani Boyanyu weiß also, wovon sie spricht. Sie hat es selbst mitgemacht. Gibt es was in ihrem Soldatinnen-Alltagsschilderungen, was du besonders interessant fandest?
Ja, also das eine, was ich gesagt habe, fand ich erstaunlich, einfach dieses, dass es wahnsinnig viel gewartet wird auf Ereignisse, die doch besser nicht passieren sollten. Und oft sind es dann eben, wenn was passiert, auch gar nicht die großen Kriegserklärungen, sondern wirklich kleine Vorfälle an den Grenzen oder an den Checkpoints, die aber dann doch sehr tödlich sind und von daher auch sehr traumatisierend. Das ist einfach ein Stück weit anders wie in so einem offenen Krieg. Und ich war erstaunt drüber, dass doch so viele Regeln eigentlich gebrochen wurden. Mhm. Also jetzt zum Beispiel, dass da fast an allen Standorten gab es irgendwo Raum für Sex. Also oft waren das die Vorgesetzten, die dann sich so ein Container heimlich irgendwo ein Plätzchen eingerichtet haben, wo sie diverse Frauen mal abgeschleppt haben oder auch die Rekruten und Rekrutinnen untereinander. Ja, und auch beim Wacheschieben, die eine von den Soldatinnen, die kriegt dann immer nachts mit, dass palästinensische Jungs sich einen Sport eigentlich draus machen, Sachen da abzuschrauben, irgendwelche Schilder oder Zaunbefestigungen und so weiter. Und sie schießt halt nicht zum Beispiel. Ja? Also, und sie kriegt auch ziemlich Ärger damit dann. Ich glaube, einmal kommt dann auch ihr Helm abhanden, den sie hätte gar nicht abziehen dürfen. Ja, solche Sachen, wo so der Eindruck erweckt wird durch dieses immer Warten, entsteht auch gleichzeitig so ein bisschen so eine Wurstigkeit, ne? Dass bestimmte Sachen auch gar nicht mehr so ernst genommen werden. Ne? Oder einmal gibt es dann tatsächlich einen realen Fall, wo die dann in die Waffen gehen müssen und dann fehlt die richtige Munition zum Beispiel, die wurde nicht nachbestellt. So, ne? Also solche Sachen. Dieser Widerspruch zwischen immer Höchstspannung und Erwartungsbereitschaft und eigentlich doch durch diese Alltäglichkeit von Warten so eine Nachlässigkeit da drin. Mhm. Ne? Also.
Ich möchte vielleicht eine Sache dann noch ergänzen zu dem Roman von Kevin Powers zum Thema Alltäglichkeit. Diese Langeweile gibt es da vielleicht auch aus dem Grund nicht, weil dieser fiktive Ort Tal Afar ist quasi eigentlich nur ist ein fiktiver Ausdruck für die tatsächliche Stadt Tal Afar im Nordirak. Und da wurden tatsächlich im Jahr 2004 wurde er eben ein ganz starker Widerstand gegen die amerikanische Besatzung auch vermutet. Und da hat es einfach richtig viel Gefechte und Kämpfe gegeben. Ja. Also das muss man vielleicht als Hintergrund wissen auch.
Jetzt ist ja die Armee eigentlich eine patriarchale Institution par excellence. Es ist ungefähr die patriarchalste Institution vielleicht, die man sich vorstellen kann. In euren beiden Büchern, Rosemarie und Isa, bei Dirk Kurbjuweit und Shani Boyanjo, geht es um Soldatinnen. Wie wird der Alltag da zwischen den Männern und Frauen geschildert oder inwiefern reiben die sich an dieser patriarchalen Institution?
Also in meinem Roman sehr, sehr wenig. Also sie suchen natürlich die Gesellschaft vor allem von anderen Frauen. Das ist ihnen angenehmer, aber es ist jetzt nicht so, ich meine, meine Hauptfigur hat einen Rang von einem Leutnant und von daher ist es, das ist wohl schon ein relativ hoher Rang und hat dem von da auch was zu sagen. Und das thematisiert sie dann schon auch immer wieder, dass sie, wenn sie jetzt irgendwelchen Untergeordneten was zu sagen haben, dass sie dann so ihre Gedanken mitdenkt, den Untergeordneten, so von wegen die blöde Kuh und wisst, die hat mir doch gar nichts zu sagen und die hat doch gar nicht, hat doch keine Ahnung, was will das Mädchen denn überhaupt hier, also mit drastischerem Vokabular. Aber sie selber ist so eine sehr selbstbewusste Persönlichkeit. Es spielt eigentlich keine so große Rolle. Wobei, also es natürlich schon so latent klar ist, dass Frauen eigentlich für den Job nicht gemacht sind. Es gibt, sie teilt die Stube noch mit zwei anderen Frauen. Eine, die ist Hauptfeldwebel für Kampfmittelbeseitigung, mit auch einer krassen Geschichte im Hintergrund. Und die andere eben Oberstabsärztin. Und bei der ist es so ähnlich wie in deinem Buch, Isa, dass sie aber die Situation ausnutzt, um mit jedem zu schlafen, der ihr gefällt. Also sie sucht sich das dann auch aus und das ist zwar alles verboten, aber die finden dann praktisch da immer ihren Ort, wo sie das machen können. So, also sehr freizügig wird damit umgegangen.
Das ist ja auch was bei Shani Boyanjo vorkommt, ne? Obwohl, sonst hätte man meinen können, es ist vielleicht so eine Männerfantasie und der Kopio weiter ja auch nicht
möglicherweise
selbst dort war,
ja.
Aber weiß man nicht, aber immerhin wird es da bestätigt.
Ja, also bei diesen Frauen in der israelischen Armee oder wie das jetzt in dem Roman beschrieben ist, da mischt sich das durch diese Unterschiedlichkeit in den Hierarchien tatsächlich auch, ja, dass eben auch die eine ist ja auch im Offiziersrang, weil sie sich verpflichtet hat und die andere ist Ausbilderin. Das heißt, die sind durchaus in einem vorgesetzten Status und nehmen sich zum Teil dann auch wieder die jüngeren Bubis und so weiter, ja. Genau. Also es mischt sich nochmal anders durch und trotzdem gibt es knallharte, ganz sexistische Situationen, ganz brutale Übergriffe auch, die in keiner Weise vergleichbar sind mit dem, was jetzt die Frauen sich da rausnehmen. Ne? Also, und jetzt gerade am Ende vom Buch ist es nochmal richtig heftig, weil da eben quasi die Soldaten, die zurückkommen aus dem Kriegseinsatz, im Grunde ihre eigene Traumatisierung an den Frauen auslassen, an den israelischen Mitsoldatinnen sozusagen. Also, von daher ist diese patriarchale Hierarchie ist trotzdem da, auf jeden Fall. Also.
Was treibt denn die jungen Leute in euren Romanen an, Soldat oder Soldatin zu werden? Ist das die blanke Not oder ist das einfach ein Job für sie? Oder sehen sie irgendwie einen besonderen Sinn in ihrer Mission? Also mit welcher Motivation schicken eure Autoren ihre Romanfiguren in den Krieg? Sigi, Kevin Powers.
Ich fand erstaunlich an dem Roman, dass quasi die Frage nach dem Sinn oder Unsinn des Krieges sowieso gar nicht gestellt wird. Für die Soldaten scheint das irgendwie gar kein Thema zu sein. Auf jeden Fall nicht auf der Ebene, also von Gefreiten. Und die zwei Protagonisten, also Murph und Bartle, die haben eigentlich ähnliche Motive. Und zwar, die wollen einfach neben eher langweiligen, tristen, nicht besonders große Perspektiven versprechenden Alltag entfliehen. Und bei dem Bartle kommt irgendwann noch dazu, also in dem Roman geht es ja ganz stark darum, dass der sich über einen längeren Zeitraum hinweg auseinandersetzt, auch damit, was er erfahren hat. Und irgendwann gesteht er sich ein, ja okay, also ich bin auch deshalb in den Krieg gegangen, weil ich beweisen wollte, dass ich ein Mann bin. Er wurde auf der Highschool immer gehänselt, weil er Gedichte geliebt hat und Romane geliebt hat. Und er wollte jetzt einfach auch mal zeigen, dass er ein harter Bursche ist. Das findet er am Ende natürlich vollkommen daneben, aber er gesteht sich das ein. Auch das hat eine Rolle gespielt.
Mhm. Eine Stelle fand ich interessant. Vorher, ich glaube, es war in deiner Besprechung von Kevin Powers Buch, wo du gesagt hast, er wollte auch sein Leben ein bisschen weniger komplex machen und ein bisschen einfacher gestalten, vermutlich indem man dann einfach tut, was andere sagen. Ja,
ganz genau.
Verantwortung abgeben, das fand ich auch sehr eindrücklich.
Ja, genau das, genau so beschreibt er das mal. Also als quasi der Einsatzbefehl kommt, spürt er eine Erleichterung, so jetzt ist quasi der Zustand erreicht, wo ich quasi für nichts mehr Entscheidungen mehr treffen muss. Und er spürt aber zur gleichen Zeit, dass da irgendwas nicht daran stimmt. Und später wird ihn das ganz stark einholen, weil er merkt, er hatte die ganze Zeit Verantwortung und er hatte auch eine Verantwortung für seinen Kameraden Murph, der ja dann umgekommen ist. Also es gibt so einen Wunsch, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht oder so eine Art von Motivation, dass man da eben so einen Rahmen hat, ja, wo man es vielleicht leichter hat, aber sobald sich einer auseinandersetzt mit der Verantwortung für sein eigenes Handeln, wird er nicht drum rumkommen, sich auch kritischer damit auseinanderzusetzen.
Rosemarie, Dirk Kopjewald hat seiner Kriegsbraut eine unglückliche Liebesgeschichte als Motivation angedichtet.
Das hätte er vielleicht besser bleiben lassen sollen. Das ist wirklich das, was dem Buch abträglich ist, weil es wirkt überhaupt nicht glaubhaft. Auch als er dann noch ein bisschen mehr ausholt und versucht zu erzählen, man kann sich nicht vorstellen, warum jemand aus dem Grund in den Krieg zieht. Vielleicht am ehesten wie dein Held, Sigi, dass es wirklich auch Verantwortung abgeben. Also das ist schon so, nur noch Befehlsempfänger zu sein und nicht mehr nachdenken zu müssen. Das ist so erscheint mir am plausibelsten. Die anderen mehr Nebenfiguren, die verstehen das sicherlich auch aus unterschiedlichen Gründen als Job. Also wie jetzt ihr Begleiter, der durch die Zulage sich eben diesen Wintergartenanbau schaffen will. Dann ihre Stubenmitbewohnerin, die eine ist eben oberer Stabsärztin. Und da hat man den Eindruck, sie möchte aus einer vorhersehbaren, langweiligen Beziehung fliehen. Sie hat ein kleines Kind, ein vierjähriges, das wird auch thematisiert. Und was sie da sucht, wird auch nicht so ganz klar. Aber es ist weniger dieses Patriotismus schon gar nicht, Heldentum auch nicht.
Aber ich meine, die Taliban vertreiben, das könnte doch ein gutes, sinnvolles Motiv sein, um dahin zu gehen.
Aber das wird nicht thematisiert, nirgendwo. Also es wird in den Gesprächen zwischen Esther und dem afghanischen Schulleiter kommt es schon auch vor, aber das ist einfach, weil diese Kulturen, die versuchen sich so ein bisschen auch abzutasten, wo stehst du, wo stehe ich und so weiter und versuchen sich kennenzulernen. Und da wird es schon auch thematisiert, die Flugzeuge auf die Hochhäuser und so weiter, aber es ist kein Patriotismus, Heldentum ist kein Thema.
Bei Shani Bonjanyo haben wir ja die besondere Situation, dass die einfach hingehen müssen, alle Mädchen und Jungen in Israel. Gibt es da trotzdem so eine Sinnfrage, die Sie sich stellen? Oder?
Also ich finde, der Tenor in dem Buch ist schon, dass es eigentlich eine verlorene Zeit ist. Also für die einzelnen jungen Menschen ist es eine verlorene Zeit, die man aber hinter sich bringen muss und Frau hinter sich bringen muss, weil die Lage in Israel einfach so ist, dass das braucht. Also ich finde, das ist so ein durchgängiger Tenor. Und dann gibt es natürlich Nuancen da drin, dass Jetzt zum Beispiel die Avishak meldet sich ja freiwillig zur Kampftruppe, was Besonderes trotz allem ist für Frauen. Und das ist eine Trotzreaktion auf den Selbstmord ihres Bruders, der eben auch vom Militär eigentlich völlig gebrochen wiederkam. Und also von daher gibt es dann schon nochmal Unterschiede, wie sie damit umgehen. Oder die eine verpflichtet sich dann noch ein Jahr länger zur Offizierslaufbahn, aber nicht, weil sie Karriere da drin machen will, sondern weil sie von den Checkpoints in den palästinensischen Gebieten wegkommen will, weil sie das so demütigend für die Leute findet und so unerträglich für sich selber, dass es für sie die einzige Möglichkeit ist, da wegzukommen. Ne? Also von daher gibt es schon eine gewisse Auseinandersetzung, was sie da inhaltlich eigentlich machen. Ne? Also das gibt es auf jeden Fall, wie viel Sinn das macht. Und aber jetzt einfach, was jetzt das Lernen für sich persönlich angeht, finde ich, kommt sehr stark rüber. Das sind 2 Jahre, da muss man durch und dann geht das Leben wieder los. Also wird zum Teil auch so formuliert. So.
Mich würde abschließend interessieren, wie schätzt ihr das ein? Sind eure Bücher denn jetzt Kriegsromane oder Antikriegsromane und was ist da eigentlich der Unterschied? Sigi, hat Kevin Powers einen Antikriegsroman geschrieben?
Mhm. Und ich habe in einem Interview mit ihm gelesen, dass er auch mal gesagt hat, dass er sich nicht vorstellen könnte, wenn jemand ehrlich über den Krieg schreiben würde, wenn jemand emotional und intellektuell ehrlich über den Krieg schreiben würde, dass dann dabei ein Kriegsroman quasi rauskommen könnte. Weil das liegt für ihn liegt das vielmehr in der Natur der Dinge, dass da ein Antikriegsroman herauskommen muss. Und ich habe den Roman von Kevin Powers auch so ein bisschen in der Tradition von Im Westen nichts Neues gelesen, also von dem großen Antikriegsroman von Erich Maria Remarque. Und der hat in seinem Buch eine Vorbemerkung vorangestellt, die möchte ich gerade mal vorlesen. Er hat geschrieben, dieses Buch soll weder eine Anklage noch ein Bekenntnis sein. Es soll nur den Versuch machen, über eine Generation zu berichten, die vom Kriege zerstört wurde, auch wenn sie seinen Granaten entkam. Und ich finde, genau so kann man das Buch von Kevin Powers auch lesen, als ganz eindeutig als ein Antikriegsroman.
Isa, wie würdest du Shani Boyanyo einschätzen? Ich meine, sie kommt ja auch von dieser israelisch-libanesischen Grenze. Die wird ständig von der Hezbollah bombardiert. Ist es ein Antikriegsroman?
Also wenn man es jetzt fortsetzt zu dem, was Sigi gesagt hat, ich finde, was sie beschreibt, was das mit den Soldaten und Soldatinnen macht, ist es ganz klar ein Antikriegsroman, weil da geht niemand ohne Schaden raus. Mhm. Also es sind viele, viele Männer auch da beschrieben, junge Männer mit ihren Geschichten, die haben alle erstmal einen Knacks weg. Ja. Und das finde ich schon, ist eine sehr klare Aussage. Ne? Und andererseits sagt sie ganz klar, also ich habe da so ein Interview gefunden, Israel braucht eine Armee und das ist für sie kein Widerspruch. Also sie stellt jetzt nicht die Armee als solche in Frage und in manchen Rezensionen wird sie auch ganz klar als Antikriegsroman gelobt oder hochgepriesen. Also für mich bleibt trotzdem hängen, das, was der Krieg und das Militär mit den jungen Leuten macht, ist so fatal, dass es, also ich finde schon, es ist ein Antikriegsroman. Mhm. Und inzwischen ist er auch in Israel rausgekommen und ich finde es sehr spannend, wie er da aufgenommen wird.
Ach, der ist noch gar nicht
in Israel. Der ist als erst in England rausgekommen und im Herbst letztes Jahr in Israel und sie hatte selber ein bisschen Muffeshausen. Ich denke, dass sie schon einiges an Tabus auch da ankratzt, ne, in Israel, ne, von dieser Selbstverständlichkeit von diesem Militärdienst. So.
Rosemarie Dirk-Kurpjoweit hat einen Antikriegsroman geschrieben.
Also ich würde ihn weder als Kriegs- noch als Antikriegsroman beschreiben. Er selber sagt, dass er überzeugt ist, dass dieser Einsatz der Deutschen in Afghanistan richtig und gut ist, um dieses Taliban-Regime zu brechen, aber nein, was das bewirkt, das weiß man ja heute. Ne? Das Ganze spielt sich auch 2006 ab. von den Schilderungen, also diese Traumatisierungen, die auch in dem Buch vorkommen, aber ganz besonders eben in dieser Begegnung mit dem Amerikaner, der also einfach auch in einem anderen Gebiet auch eingesetzt ist, in Afghanistan, und von daher wesentlich unmittelbarere traumatisierende Erlebnisse hatte, oder auch später nach diesem Angriff auf diesem bei diesem Hinterhalt, die Traumatisierung von ihrem Begleiter, und eben noch andere Personen in dem Buch, die sind eigentlich die stärksten Stücke in dem Buch, in dem Roman. Also diese Schilderung, was macht es mit dem, was machen diese Gewalt, diese Ängste und so weiter, was machen die mit den Menschen, lese ich ihn als Antikriegsroman. Aber gemeint ist es sicherlich weder das eine noch das andere.